Jean-Louise Finch machte diese alljährliche Heimreise sonst immer mit dem Flugzeug. Doch diesmal im fünften Jahr hatte sie beschlossen, von New York nach Macomb Junction mit dem Zug zu fahren. Zum einen, weil sie bei ihrem letzten Flug Todesängste ausgestanden hatte, da der Pilot sich bemüßigt fühlte, mitten durch einen Tornado zu fliegen. Zum anderen, weil ihr Vater, wenn sie mit dem Flugzeug anreiste, um 3 Uhr morgens aufstehen musste, die 160 Kilometer nach Mobile fahren, um sie dort abzuholen, bevor er dann anschließend noch einen ganzen Tag arbeiten musste. Er war jetzt 72 und das war ihm nicht mehr zuzumuten. Sie war froh, dass sie sich für den Zug entschieden hatte. Züge hatten sich seit ihrer Kindheit verändert. Die neuartige Erfahrung machte ihr Spaß. Wenn sie einen Knopf an der Wand drückte, erschien wie ein Flaschengeist ein dicker Schaffner. Ein Edelstahlwaschbecken klappte auf ihren Befehl hin aus einer anderen Wand und es gab ein Klo, auf das man die Füße legen konnte. Sie beschloss, sich durch etliche Hinweisschilder in ihrem Schlafwagenabteil, eine Einzelkabine, nicht einschüchtern zu lassen. Doch als sie am Abend zuvor ins Bett gegangen war, hatte sie die Aufforderung, Hebel in Halterung einrasten lassen, ignoriert, was dazu führte, dass sie prompt samt Bett gegen die Wand klappte und der Schaffner sie aus ihrer misslichen Lage befreien musste, was doppelt peinlich war, da sie die Angewohnheit hatte, nur mit einem Pyjama-Oberteil bekleidet zu schlafen. Zum Glück patrouillierte er gerade durch den Gang, als die Falle mit ihr drin zuschlug. »Ich hol sie raus, Miss«, rief er, als sie sich mit lautem Klopfen bemerkbar machte. »Nein, bitte«, sagte sie, »erklären Sie mir einfach, wie ich hier wieder rauskomme.« »Ich kann das ohne hinzusehen«, sagte er und tat es dann auch. Als sie am Morgen aufwachte, rangierte der Zug gerade ruckelnd im Bahnhof von Atlanta. Doch sie befolgte ein weiteres Hinweisschild und blieb im Bett, bis College Park vorbeisauste. Dann zog sie ihre Maycomb-Kleidung an. Graue Hose, schwarze ärmellose Bluse, weiße Socken und Slipper. Obwohl es noch 4 Stunden bis Maycomb waren, konnte sie schon das geräuschvolle Naserümpfen ihrer Tante hören. Sie war gerade bei ihrer 4. Tasse Kaffee, als der Crescent Limited mit lautem Tröten wie eine Riesengans seinen Richtung Norden fahrenden Kollegen begrüßte und über den Chattahoochee nach Alabama hinüberrumpelte. Der Chattahoochee war breit, flach und schlammig und heute sehr niedrig. Eine gelbe Sandbank hatte aus dem Fluss ein Rinnsal gemacht. »Vielleicht singt er ja im Winter«, dachte sie. »Ich habe keine einzige Zeile aus dem Gedicht von Sidney Lanier behalten. Als ich pfiff in wilden Tälern? Nein, das war was anderes. Ging's um Wasserfälle oder Wasservögel?« Sie unterdrückte streng den Drang, loszukichern, als sie darüber nachdachte, dass Sidney Lanier ihrem längst verschiedenen Cousin Joshua Singleton St. Clair sehr ähnlich gewesen sein musste, dessen eigene lyrische Ergüsse den Leser von Alabamas Baumwollgürtel bis nach Beulah Batre führten. Jean-Louises Tante pries Cousin Joshua ihr gegenüber oft als Familienvorbild, das nicht achtlos belächelt werden dürfe. Er war ein stattliches Mannsbild, er war Dichter, er war in der Blüte seiner Jahre aus dem Leben gerissen worden und Jean-Louise tue gut daran, nicht zu vergessen, dass es eine Auszeichnung sei, mit ihm verwandt zu sein. Die Bilder von ihm machten der Familie alle Ehre. Cousin Joshua sah aus wie ein verlotterter Algernon Swinburne. Jean-Louise lächelte in sich hinein, als sie daran dachte, wie ihr Vater ihr den Rest der Geschichte erzählt hatte. Cousin Joshua war aus dem Leben gerissen worden, das ja. Aber nicht von der Hand Gottes, sondern vom Arm des Gesetzes. Als Cousin Joshua auf der Universität war, studierte er zu fleißig und dachte zu viel nach. Tatsächlich sah er sich als einen Menschen des 19. Jahrhunderts. Er trug gern einen Havelock und Schaftstiefel, die er nach seinem eigenen Entwurf von einem Schmied anfertigen ließ. Cousin Joshua wurde von der Obrigkeit am Fortkommen gehindert, als er auf den Präsidenten der Universität schoss, der seiner Meinung nach nicht viel mehr als ein besserer Jauchefahrer war. Das traf zweifellos zu, war jedoch eine unzureichende Entschuldigung für den Angriff mit einer tödlichen Waffe. Nachdem viel Geld die Hände gewechselt hatte, besserte sich seine Lage und Cousin Joshua wurde in einer Einrichtung für Unzurechnungsfähige untergebracht, wo er für den Rest seines Lebens blieb. Angeblich verhielt er sich stets ganz vernünftig, bis jemand den Namen jenes Universitätspräsidenten fallen ließ. Dann verzerrten sich seine Gesichtszüge, er hob ein Bein und blieb wie ein Schreikranich 8 Stunden oder länger so stehen. Und nichts und niemand konnte ihn dazu bringen, sein Bein wieder zu senken. bis er den Mann irgendwann vergaß. Wenn er bei klarem Verstand war, las Cousin Joshua griechische Klassiker. Und er hinterließ ein schmales Gedichtbändchen, das im Selbstverlag von einer Firma in Tuscaloosa gedruckt wurde. Die Lyrik war ihrer Zeit so weit voraus, dass niemand sie bisher enträtselt hatte. Doch bei Jean-Louises Tante lag das Büchlein stets rein zufällig, aber gut sichtbar auf einem Tisch im Wohnzimmer. Jean-Louise lachte laut auf, blickte sich dann um, ob jemand sie gehört hatte. Ihr Vater verstand es vortrefflich, die Vorträge seiner Schwester über die angeborene Überlegenheit jedes beliebigen Mitglieds der Familie Finch zu konterkarieren. Er erzählte seiner Tochter stets den Rest der Geschichte, leise und ernst, doch manchmal meinte Jean-Louise, ein unverkennbar lästerliches Glimmen in Atticus Finchs Augen zu entdecken. Oder war es bloß das Licht, das sich in seiner Brille spiegelte? Sie wusste es nie so genau.